das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Er sitzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert in einem türkischen Gefängnis, weitgehend isoliert. Und dennoch, oder gerade deswegen, ist die Unterstützung seiner Anhänger offenbar ungebrochen. Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Kundgebungen für ihn, so wie hier etwa im November in Köln. Der inhaftierte Anführer und Gründer der, auch bei uns, verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Seit mehr als 40 Jahren kämpft seine PKK mit Waffengewalt und Anschlägen gegen den türkischen Staat und für die Rechte und Interessen der Kurden in der Türkei. Etwa 45.000 Menschen sind in der Zeit bei den Kämpfen zwischen PKK und türkischer Armee ums Leben gekommen. Doch nun könnte es möglicherweise endlich einen Weg zum Frieden geben. Denn Öcalan hat von der Haft heraus seine Anhänger dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen und die PKK aufzulösen. Aus Istanbul, Markus Rosch.
Eigentlich sollte es in Diyarbakir Public Viewing geben. Viele Kurden wollten am Nachmittag live die als historisch angekündigte Erklärung Abdullah Öcalan sehen, die in Istanbul verlesen wurde. Doch die Behörden haben das verboten. Viel Polizei ist auf der Straße. Alltag im kurdisch geprägten Südosten der Türkei. Die Stimmung ist trotzdem gut. Der Traum eines jeden Kurden ist, dass es keine weiteren Toten mehr gibt und dass die kurdische Frage mit demokratischen Mitteln gelöst wird. Wir sehen die Botschaft von Abdullah Öcalan als eine ausgestreckte Hand zum Frieden. Und wir finden seine Botschaft wertvoll und wir unterstützen sie. Es ist ein historischer Tag. Am Morgen treffen hochrangige Politiker der pro-kurdischen DEM-Partei den prominentesten Häftling der Türkei, PKK-Gründer Öcalan. Am Nachmittag dann verlesen sie in Istanbul eine Botschaft Öcalans. Darin wird eine Waffenruhe und ein Gewaltverzicht angekündigt. Das Ende eines über 40-jährigen Konflikts zeichnet sich ab. Alle unsere Gruppen müssen die Waffen niederlegen und die PKK muss sich auflösen. Seit den 80er Jahren tobt ein brutaler Konflikt. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK kämpft für Autonomie, verübt Anschläge im In- und Ausland, wird deshalb von der EU als terroristische Vereinigung bezeichnet. Der türkische Staat reagiert mit aller Härte. Bei den Kämpfen sterben Zehntausende. Nun aber könnte der Konflikt beendet werden. Initiiert wurde die Annäherung vor einem halben Jahr von Devlet Bahçeli, Ultranationalist und Koalitionspartner von Präsident Erdogan. Kaum vorstellbar, dass der enge Vertraute des Präsidenten ohne dessen Zustimmung gehandelt hat. Dann geht es schnell. Es gibt geheime Sondierungen mit Öcalan. Der ist seit 1999 isoliert auf einer kleinen Insel im Marmara-Meer in Haft. Vertreter der pro-kurdischen DEM-Partei dürfen ihn dort dreimal besuchen. Offenbar, um die heutige Ankündigung vorzubereiten. Experten gehen nun von einem langen Prozess aus hin zum Frieden. Wichtig ist, dass Öcalan mit seiner Erklärung die Initiative ergriffen hat. Er hat die Bewegung, für die er verantwortlich war und die er gegründet hat, nach einer intensiven Analyse aufgelöst. In Diyarbakir wollen viele Kurden erst einmal abwarten, bevor sie an Entspannung glauben. Die jüngste Verhaftungswelle gegen kurdischstämmige Politiker in den letzten Wochen ist hier immer noch sehr präsent.
Und dazu jetzt Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, wie stehen denn die Aussichten, dass es tatsächlich zu einem Frieden zwischen PKK und der Türkei kommt?
Also sie stehen so gut wie noch nie, würde ich sagen. Es gab ja schon Friedensverhandlungen in der Vergangenheit. Der letzte Prozess ist vor etwa 10 Jahren dann sehr blutig gescheitert. Aber so einen Aufruf zur Auflösung, zur Waffenniederlegung, den gab es noch nie. Den kann man tatsächlich als historisch bezeichnen. Aber es wird schon einige Hürden noch auf dem Weg geben. Es ist ja noch gar nicht klar, was sind die Zugeständnisse des türkischen Staates. Wir haben heute auch in Diyarbakir mit einigen Teilnehmern dieser Veranstaltung, die dann letztendlich abgesagt werden muss, musste oder nur noch der Ton übertragen wurde, wie wir hören, gesprochen, die auch gesagt haben, werden jetzt unsere Politiker freigelassen, werden die ganzen Bürgermeister, die zwangsabgesetzt wurden, jetzt wieder eingesetzt. Also viele Fragen, und ich war ja auf dieser Verkündung, auf dieser Vorlesung des Briefes heute, und da haben wir aus Dem-Kreisen erfahren, dass es neben diesem Brief noch eine kleine Notiz nur an die Dem-Delegation gerichtet gab, auf der von Öcalan stand, ich erwarte jetzt einen Demokratisierungsprozess und ich erwarte, dass das Ganze auch rechtliche Grundlagen haben wird, und zwar schnell. Also die Tür ist offen, aber der Weg, der dürfte noch weiter sein.
Und welche Erwartungen haben jetzt die Kurden an die türkische Regierung?
Also die Erwartungen sind eben, die angesprochenen Zwangsverwalter müssen abgesetzt werden, die kurdischen Politiker wieder eingesetzt. Es gibt zig Prozesse gegen kurdische Politiker, gegen Oppositionelle. All das soll ein Ende haben. Das ist die große Erwartung. Die politischen Repressalien, die zig Anklagen und Prozesse wegen Terrorunterstützung, die sollen aufhören. Und ich denke, eine große Erwartung ist es, dass es eine Amnestie gibt für PKK-Kämpferinnen und Kämpfer, auch für Führungspersonen, damit sie den Weg haben, in der Theorie wieder in die Türkei zurückzukehren. Das sind große Erwartungen, und ob der türkische Staat sie am Ende erfüllen kann oder will, das steht momentan noch offen.
Und was bedeutet das alles jetzt für die Region insgesamt dort?
Das ist ja sehr dynamisch, und das Kurdenproblem, die Kurdenfrage, so wird es ja hier bezeichnet, ist ja kein rein türkisches. Also das betrifft eben auch die Kurden in Syrien, im Irak, theoretisch auch im Iran. Und wenn wir uns jetzt vor allem den aktuellen Konflikt anschauen, auch nach dem Sturz von Assad, dann rücken die Kurden im Nordsyrien vor allen Dingen ins Zentrum. Da gibt es eine Art von Autonomie, und die wird von den syrischen demokratischen Kräften angeführt unter der Federführung der YPG. Die sieht die Türkei als Ableger der PKK. Und das ist jetzt natürlich entscheidend, wie werden sie reagieren. Sie werden mit Sicherheit nicht ihre Waffen niederlegen, aber wir haben heute schon in einer ersten Reaktion gehört, sie begrüßen diesen Prozess, den Öcalan da angestoßen hat. Also man weiß es noch nicht genau, aber es könnte am Ende Auswirkungen auf die gesamte Region haben.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul. Die Bundestagswahl ist keine Woche her, aber Union und SPD wollen offenbar keine Zeit verlieren und möglichst schnell eine Koalition klar machen, damit die Neuen dann besser früher als später auf der Regierungsbank im Parlament Platz nehmen können. Und so kündigten sie erste Sondierungsgespräche bereits für den morgigen Freitag an. Claudia Kornmeier dazu jetzt in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Wie überraschend kam das denn, dass es gleich morgen schon losgehen soll?
Also das war in der Tat überraschend. Ursprünglich war erwartet worden, dass es erst Mitte kommender Woche so weit sein wird, weil am Sonntag ja noch in Hamburg gewählt wird. Und außerdem ist Anfang kommender Woche in manchen Regionen ja auch noch Karneval bzw. Fasching. Gleichzeitig hat CDU-Chef Merz aber einen ziemlich ambitionierten Plan. Er möchte, dass schon bis Ostern eine Regierung, also eine Koalition steht. Und bei dem einen oder anderen Thema könnte es bei den Verhandlungen durchaus schwierig werden. Zum Beispiel, wenn es um die Forderung der Union geht, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Oder bei der Frage, ob und wenn ja, wie die Schuldenbremse reformiert werden sollte.
Und wer wird da bei diesen ersten Gesprächen alles dabei sein?
Also das wird eine ziemlich große oder relativ große Gruppe werden. Jede Seite will 9 Personen schicken. Auf der Seite von CDU und CSU werden das die Parteichefs Söder und Merz sein. Außerdem bei der CDU noch Carsten Linnemann und Karin Prien sowie der sächsische Ministerpräsident Kretschmer unter anderem. Und bei der CSU dann unter anderem noch Alexander Dobrindt und Doro Beer. Bei der SPD auch die Parteichefs, also Klingbeil und Esken. Außerdem unter anderem die Minister Pistorius und Heil sowie die Ministerpräsidenten Rehlinger und Schwesig. Also eine recht große Gruppe. Dabei wollte CDU-Chef Merz eigentlich, dass das eher eine kleine Gruppe wird. Das Problem dabei, beide Parteien, die inneren Kreise beider Parteien, die sind eher männlich geprägt. Und es sieht jetzt danach aus, als hätte sich da die Einsicht durchgesetzt, dass man doch auch Frauen an diesen Gesprächen beteiligen sollte. Außerdem sind jetzt auch schon Ministerpräsidenten mit dabei.
Morgen geht's also los. Claudia, vielen Dank für diese Informationen nach Berlin. Zu Wochenbeginn war es der französische Präsident Emmanuel Macron. Heute nun folgte der britische Premierminister Keir Starmer. Europas Regierungschefs geben sich die Klinke in die Hand im Weißen Haus beim Versuch, US-Präsident Donald Trump vor allem von zwei Dingen zu überzeugen. Erstens, die Unterstützung für die Ukraine nicht aufzugeben. Und zweitens, dass es einen dauerhaften Frieden nur geben kann, wenn bei den Verhandlungen mit Russland auch die Ukraine selbst und ihre europäischen Partner mit am Tisch sitzen. Über den Versuch des transatlantischen Brückenbaus berichten Sarah Schmidt und Annette Dittert.
Wenn Staatsgäste ins Weiße Haus kommen, werden sie gebührend empfangen. Und schon bei der Begrüßung wird klar, welches Thema den Tag dominiert. Ob Trump ein Friedensabkommen für die Ukraine erreichen könne, fragt der Reporter. Ja, können und werden wir, antwortet Trump. Was das angeht, hat Keir Starmer eine Mission. Trump zu überzeugen, einen Deal mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu verhandeln. Und dafür hat er ein Geschenk im Gepäck, genauer gesagt in seinem Sakko. Eine Einladung des britischen Königs zum Staatsbesuch in Großbritannien. Starmer versucht, Trump beim Thema Ukraine persönlich zu umgarnen. Danke, dass Sie es ermöglichen, jetzt ein Friedensabkommen zu verhandeln. Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, um so sicherzustellen, dass der Deal von Dauer ist. Es soll in die Geschichte eingehen als historisches Abkommen, das niemand bricht. Und das ist der Knackpunkt. Wer garantiert, dass Putin den Deal nicht bricht, sollten die USA kein verlässlicher Partner mehr sein. Dass die Europäer stärker auf sich alleine gestellt sind, wird auch heute wieder klar. Auf die Frage, ob er helfen würde, sollten britische Truppen in der Ukraine kämpfen und angegriffen werden, sagt Trump. Sollten sie in der Ukraine angegriffen werden? Ich habe festgestellt, dass die Briten nicht viel Hilfe brauchen. Sie können auf sich selbst aufpassen. Dann wird der Graben trotz blumiger Worte noch tiefer. Unsere beiden Länder haben sich immer gegenseitig unterstützt, als größtes Bündnis für Wohlstand und Sicherheit, das die Welt je gesehen hat. Wann immer es nötig war, haben wir uns absolut unterstützt. Könnten Sie es mit Russland alleine aufnehmen? Da bleibt ihm fast das Lachen im Halse stecken, denn Trump trifft einen wunden Punkt. Zwar hatte Starmer vor 2 Tagen angekündigt, schneller als geplant, mehr Geld für Verteidigung auszugeben, aber es mangele an Soldaten, so britische Experten. Die britische Armee ist in einem erbärmlichen Zustand. Starmer sagt zwar, er sei in der Lage, eine Kampfdivision zu stellen, also eine Einheit, die mehrere Brigaden mit 5000 Mann unter sich hat. In der Realität aber würden wir uns schwer tun, auch nur eine einzige kampffähige Brigade aufzustellen.
Credible, combat-capable Brigade.
Trump will keine Gefahr sehen, dass Putin ein Friedensabkommen brechen könnte. Er kenne ihn gut, man pflege sehr gute Beziehungen. Der Besuch endet mit einem Appell auf der Abschlusspressekonferenz. In einem Moment, in der die Welt in echter Gefahr schwebt, ist diese Beziehung wichtiger denn je. Wir bleiben füreinander der erste Partner bei der Verteidigung. Wir sind bereit, uns gegenseitig zu helfen und Bedrohungen abzuwehren, wann und wo auch immer sie auftreten mögen. Das könnte mehr Wunsch als Realität sein.
Kerstin Klein in Washington D.C. vor dem Weißen Haus. Lässt sich Donald Trump überhaupt beeindrucken von den ganzen hochkarätigen Besuchern aus Europa? Welche Rolle spielen die Europäer da für ihn?
Ja, ich glaube, das versuchen die Europäer gerade selber herauszufinden. Und das ist, glaube ich, auch Teil dieser Besuche. Donald Trump hat die Europäer ja in den vergangenen Wochen massiv vor den Kopf gestoßen, vor allem mit seiner Annäherung an Wladimir Putin. Und das ist sicher auch der Versuch herauszufinden, wo stehen wir, was ist mit der transatlantischen Zusammenarbeit. Und es ist natürlich auch vor allen Dingen das Bemühen darum, Donald Trump klarzumachen, wir brauchen Sicherheitsgarantien, wir brauchen die Stärke der USA, wenn wir nicht nur einen Friedensschluss bekommen wollen, sondern wenn dieser Frieden eben auch anhalten soll. Darum werben die Europäer hier. Aber auch da gab es heute von Donald Trump, wir haben es gehört, keinerlei Zusage.
Morgen wiederum wird dann der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Washington erwartet. Was ist denn von dem Besuch jetzt jenseits der Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens zu erwarten?
ja, dieses Rohstoffabkommen ist schon auch ein großer Schritt vorwärts, auch wenn das erstmal nur den Rahmen setzt. Die Details müssen danach immer noch ausgearbeitet werden. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, ein großer Gewinn für Wladimir Selenskyj, dass er diesen Termin bekommt. Es war ja das Problem für die Ukrainer, dass sie nicht mit am Tisch saßen, als über den Frieden verhandelt wurde zwischen Russland und den USA. Und er ist eben morgen hier, kann seine eigene Sicht darlegen, hat das Ohr des Präsidenten, was bei Donald Trump ja auch nicht unwichtig ist. Aber was er nicht bekommt, das hat Donald Trump auch noch mal klar gemacht, keine Zusage, in die NATO aufgenommen zu werden. Und auch die Ukraine wird nicht alle ihre Staatsgebiete zurückbekommen. Da sagte Donald Trump heute, wir werden versuchen, so viel wie möglich für die Ukraine auszuhandeln.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington, D.C. Es wird wohl die Bundestagsrede sein, die am meisten von Olaf Scholz verkürzter Amtszeit in Erinnerung bleiben wird. 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sprach der Bundeskanzler im deutschen Parlament erstmals von einer Zeitenwende. Diese Rede ist heute auf den Tag genau 3 Jahre her. Seitdem hat sich vieles verändert. Denn die Zeitenwende hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Sicherheits- und Verteidigungslage gehabt. Ein Krieg mitten in Europa, seine weitreichenden Folgen auch für uns und die Frage, wie sehr wir Deutschen diese Zäsur auch wirklich angenommen haben. Claudia Buckmeier und Stefan Stuchlik.
Wie viel Ehrlichkeit mutet die Politik der Bevölkerung zu? In Sachen Bundeswehr, Rüstung, Kriegstüchtigkeit eher wenig. Es war schon vor 3 Jahren eine Illusion, dass das von Kanzler Scholz angestoßene 100 Milliarden Euro Sondervermögen reichen würde. Wird Merz mutiger sein? Die Bundeswehr fordert von der Politik aufrichtige Zahlen und Klartext für die Bevölkerung.
Irgendwer muss denen mal reinen Wein einschenken. Es nützt jetzt nichts, die Bevölkerung in Watte zu packen und so tun, als wäre alles in Ordnung.
Mit dem Sondervermögen konnte manches beschafft werden. Zum Beispiel amerikanische F-35 Kampfflugzeuge. Deutschland erreicht so erstmals das NATO-Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Aber schon in 2 Jahren wird alles aufgebraucht sein. Und die Lücken sind nach wie vor gewaltig bei Artillerie, Flugabwehr, Aufklärung. Die Union denkt nun an ein neues Sondervermögen, 200 Milliarden Euro. Das reiche nicht, so Militärexperte Masala. Die NATO werde auf ihrem nächsten Gipfel neue Fähigkeiten von Deutschland einfordern.
Momentan ist die Rede von 5 bis 6 Kampfbrigaden und zusätzlicher Luftverteidigung.
Also bis zu 30.000 Soldaten und teure Ausrüstung.
All das, was hier angeschafft wird, muss ja auch nachhaltig finanziert werden. Und das geht ja nur über den Verteidigungshaushalt. Also wir reden über eine Summe, die vielleicht bei 300 bis 400 Milliarden Euro liegen wird, eher als bei 200 Milliarden.
Die Summe wird nicht reichen, falls die USA sich militärisch aus Europa zurückziehen sollten. Das ist seit der Münchner Sicherheitskonferenz ein Schreckensszenario für die Europäer.
Das wird eine irrsinnige Summe sein, die uns bevorsteht.
Die Rüstungsindustrie sieht Handlungsbedarf. Es müsse sehr viel mehr produziert werden. Viele europäische Staaten bestellen bereits militärisches Gerät, während Deutschland um eine neue Regierung ringt und wichtige Zeit verliert.
Die deutsche Bundesregierung, die neue Regierung, muss natürlich jetzt gucken, dass sie möglichst schnell die Weichen entsprechend stellt, sodass sie auch sich in den Geleitzug der Länder einreihen kann, die bestellen werden. Ich gebe Ihnen recht, es werden jetzt alle bestellen wollen und werden versuchen, unsere Produkte zu buchen. Und da sollte die Bundesregierung, das Bundesverteidigungsministerium nicht hinten dran sein.
Auch bei der stärkeren Vereinheitlichung von Rüstungsgütern auf europäischer Ebene hakt es noch. Doch der Bundeswehr fehlen neben Geld und Material auch die Menschen für ausreichend Abschreckung und Einsatz. Der Bundeswehrverband glaubt, ohne Wehrpflicht werde es nicht gehen.
Es nützt nichts, jetzt noch weiter auf Freiwilligkeit zu setzen. Das wird nicht funktionieren. Wir dümpeln seit vielen Jahren bei 180.000 Soldatinnen und Soldaten rum, brauchen über 200.000. Und wenn wir in den Sommer schauen, auf den nächsten NATO-Gipfel, dann werden wir wahrscheinlich eher so bei 250.000, 260.000 landen, um die Verteidigungsfähigkeit Europas im Rahmen der NATO sicherzustellen.
Die Bundeswehr, die Experten, sie alle können der Politik nur raten. Entscheiden und dementsprechend führen müssen die Regierenden.
3 Jahre Zeitenwende. Dazu hat die stellvertretende Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios, Anna Engelke, folgende Meinung.
Mit seiner Zeitenwenderede vor 3 Jahren hat Olaf Scholz etwas geschafft, was Politikern selten gelingt. Eine Rede zu halten, die genau die Stimmung trifft. Die kaputtgesparte Bundeswehr besser ausstatten, die angegriffene Ukraine unterstützen und
Russland die Stirn bieten. Der Kanzler hat damals gehandelt. 100 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr mit der Unterstützung der größten Oppositionsfraktion im Bundestag der Union. Das hätte ein Anfang sein müssen, war es aber nicht. Die Ampel hat den regulären Verteidigungshaushalt nicht wesentlich erhöht. Dem Kanzler war es wichtiger, besonnen zu erscheinen, statt klar auszusprechen, was wir sind. Bedroht. Nicht von irgendwem, von Russland. Russland greift uns längst an mit Desinformation und Sabotage. In weniger als 5 Jahren könnte Russland uns oder einen anderen NATO-Staat auch militärisch angreifen. Trotzdem ist die Zeitenwende bei uns weggedöst. Bis vor 2 Wochen. Da hat uns US-Präsident Trump geschockt und die Frage gestellt, ob die NATO für ihn noch ein guter Deal ist. Trumps Antwort darauf klingt derzeit eher nach Nein als nach Ja. Verheerend für ein Verteidigungsbündnis, das vor allem eins ist: ein Vertrauensbündnis. Nach 70 Jahren Mitgliedschaft in der NATO können wir uns nicht mehr auf den Schutz unseres größten Alliierten, die USA, verlassen. Darum müssen wir uns jetzt selbst kümmern. Woher das Geld dafür künftig kommen soll, darüber werden Union und SPD ab morgen sprechen. Dabei ist klar, es geht nicht nur um die Verteidigung der Ukraine, sondern eben auch um unsere. Für die Zeitenwende ist es also wirklich allerhöchste Zeit.
Die Meinung von Anna Engelke. Eine andere Welt nach der Zeitenwende bedeutet auch, dass Länder plötzlich militärisch zusammenarbeiten in einer Art und Weise, die es bislang nicht gab. Seit Kriegsbeginn wurden zunehmend ukrainische Soldaten in Deutschland von der Bundeswehr ausgebildet. Es geht um die Technik des westeuropäischen Militärgeräts und für manche auch darum, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in einem Panzer zu sitzen. Johannes Koch durfte bei der Ausbildung dabei sein, mittendrin in Sachsen-Anhalt.
Früh am Morgen, ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr.
Der Major, ich melde die Ausbildungskompanie wie befohlen angetreten.
Guten Morgen, Ausbildungskompanie.
Guten Morgen,
Ranko.
Militärischer Ausbildungsstart für diese ukrainischen Soldaten. 3 Wochen zuvor sind sie nach Deutschland gekommen, haben von Mitarbeitern eines Rüstungskonzerns eine kurze technische Einführung in den Kampfpanzer Leopard 1 bekommen. Keiner, der hier ist, darf erkannt werden. Sicherheitsauflage der Bundeswehr.
Ich bin Major Heiko, der Kompaniechef der Ausbildungskompanie.
Die meisten ukrainischen Soldaten in diesem Lehrgang sind noch nicht lange im Dienst, waren noch nie an der Front.
Meinen ersten Panzer habe ich gesehen, als ich hier nach Deutschland zur Ausbildung gekommen bin.
Serhii soll hier Zugführer werden. Eigentlich ist er Bauarbeiter. Zum Militärdienst hat er sich freiwillig gemeldet. Das gilt längst nicht für alle hier. Auch eingezogene Männer sind im Lehrgang. Nun also das erste Mal Panzer fahren. Das Ziel? Eine Schießbahn.
Sie haben die Ehre, der erste Zug zu sein, der schießen geht. Wir befinden uns hier ca. 3000 Meter nördlich Ihres Lagers.
Vor dem ersten Schießen müssen Serhii und sein Zug noch die Waffen kalibrieren.
Wir spüren die Power des Panzers und die Mannschaft spürt das auch. Wir vertrauen dem Gerät.
Gerät, das bei der Bundeswehr längst ausgemustert ist. Die Panzer kommen aus der Zeit des Kalten Krieges. Nicht nur deshalb ist es auch für die Ausbilder kein normaler Auftrag.
Natürlich denkt man darüber nach, dass die fallen könnten oder verwundet werden könnten. Aber ein Gefühl von Angst entwickle ich jetzt nicht. Nur natürlich ein bedrückendes Gefühl, dass die dann eben auch im Krieg für ihr Vaterland fallen könnten.
Ich werde decken und er läuft. Los, lauf jetzt!
Ein anderer Tag, ein anderer Truppenübungsplatz, andere ukrainische Soldaten. Dimitro und seine Kameraden haben hier mehrere Wochen den Häuserkampf geübt.
Ich hatte keine Zweifel, dass es hier gut laufen wird. Und ich habe eure taktischen Ansätze und Tricks, jedes einzelne Detail, habe ich aufgesaugt.
Die Metro ist seit 2014 beim Militär. Heute steht die Abschlussübung an. Geschossen wird mit Platzpatronen.
Hast du ihn erwischt? Ich glaube nicht. Okay, weiter.
Über Stunden kämpfen sie hier. Doch dann passiert, was nicht passieren darf.
Wir haben das Gebäude gestürmt und haben einen ausgeschaltet. Und während wir in diese Tür gestürmt sind, gab es leider ein Durcheinander. Und von dem Gebäude da wurde ich getroffen. Ich bin schon das dritte Jahr im Krieg und jeder von uns ist mehr als einmal auf Messers Schneide gelaufen. Wir haben einen Spruch: Wenn du einen Fehler machst, dann bist du tot. Und ich habe einen Fehler gemacht und der Gegner hat mich ausgeschaltet.
Kurz nach den Dreharbeiten ist Dimitro schon wieder in der Ukraine. Wie es ihm geht, wir wissen es nicht. Panzerzugführer Serhi wird in wenigen Wochen in seinen ersten Einsatz gehen. Aus Deutschland direkt in den Krieg.
Dass in Deutschland bereits morgen schon Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD starten, das hat wohl auch damit zu tun, dass es Deutschland nicht wie unserem Nachbarland Österreich ergehen soll. Dort ist die Wahl bereits 5 Monate her, aber es gibt bislang immer noch keine neue Regierung. 2 Koalitionsanläufe sind schon gescheitert, doch jetzt im 3. Anlauf will man nun koalieren. Konservative, Sozialdemokraten und Liberale haben sich offenbar doch noch zusammenraufen können, nachdem die ersten Gespräche der 3 geplatzt waren und auch die rechtspopulistische FPÖ keine Koalition formen konnte. Wie es jetzt für Österreich weitergeht, Nikolaus Neumeier.
Wien fiebert der Eröffnung des Opernballs entgegen. Ein besonderer Tag, zumal Österreich endlich eine neue Regierung bekommt. Das ist auch vor der Staatsoper Gesprächsthema.
Ich finde gut, je mehr das mitsprechen, umso ausgewogener wird die Regierung. Also meine Zustimmung haben Sie.
Ich hoffe, dass es dann auch länger halten wird und dass wir eine stabile Regierung haben.
Ich glaube, mit Blick auch auf Deutschland, wir sitzen, glaube ich, im selben Boot. Wichtig ist, dass wir in die richtige Richtung gehen.
Der Tag beginnt mit einer Pressekonferenz der neuen 3er-Koalition. Die Chefs von Volkspartei ÖVP, den Sozialdemokraten SPÖ und den liberalen Neos stellen ihr Regierungsprogramm vor, ihr Motto: das Richtige tun für Österreich.
Diese Einigung ist nur nach einem zutiefst österreichischen Grundsatz möglich gewesen. Nämlich: durchs Reden kommen die Leute zusammen. Alle 3 Parteien waren bereit, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu finden.
Die Koalition muss vor allem das Haushaltsloch stopfen. Österreich hat die letzten Jahre hohe Staatsschulden angehäuft. Jetzt wird hart gespart und die Banken müssen mehr Steuern zahlen. In der Migrationspolitik verschärft die künftige Regierung den Kurs. Der Familiennachzug wird vorübergehend gestoppt. Für Minderjährige unter 14 Jahren soll es ein Kopftuchverbot geben. Eine Linie, die auch der eher linke SPÖ-Parteichef mitträgt.
Wir wollen Kanäle und Plattformen stärker in die Pflicht nehmen. Es kann und darf nicht sein, dass Apps wie TikTok zur Verbreitung von IS-Propagandavideos oder rechtsextremen Inhalten beitragen und Radikalisierungsprozesse fördern.
Die Einigung jetzt hängt auch mit ihm zusammen, Herbert Kickl. Der Chef der rechtsnationalen FPÖ wurde mit seiner Partei stärkste Kraft, verhandelte mit der Volkspartei über eine Koalition und hätte Kanzler werden können. Am Ende scheiterten die Gespräche. Daraufhin versuchten es ÖVP, SPÖ und Neos nochmal, auch weil der Bundespräsident Druck gemacht hatte.
Es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein, ganz im Gegenteil. Aber um zu einem Kompromiss zu kommen, muss man akzeptieren, dass die Meinung des anderen auch zählt.
Das neue Gesicht an der Regierungsspitze, Christian Stocker von der ÖVP. Der Vespa-Fahrer zeigt sich gerne volksnah. Jetzt wird er Kanzler. Am Montag soll er vereidigt werden.
Was heute sonst wichtig war, jetzt Thorsten, weitere Nachrichten mit dir.
Bundesweit haben sich auch heute Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an Warnstreiks beteiligt. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Zu Einschränkungen kam es unter anderem im Flugverkehr. In München wurden etwa 80% der für heute und morgen geplanten Flüge gestrichen. Verdi will damit die Forderung nach 8% mehr Geld untermauern. Mit vollem Einsatz sind die Karnevalisten in die tollen Tage gestartet. Pünktlich um 11.11 Uhr begann der Straßenkarneval in den Hochburgen an Rhein und Main. Nun wird ausgelassen gefeiert, bis am Aschermittwoch alles vorbei ist. Diesmal mischen sich in die Feierlaune allerdings auch Sorgen, weil es mehrere Anschlagsdrohungen gab. Deshalb ist auch die Polizei präsent. Der Schauspieler Gene Hackman ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er wurde zusammen mit seiner Frau tot in ihrem gemeinsamen Haus im US-Bundesstaat New Mexico gefunden. Die Umstände sind noch unklar. Die Polizei geht aber nicht von einem Verbrechen aus. Berühmt wurde Hackman 1971 als Drogenfahnder in dem Low-Budget-Krimi French Connection. Für diese Rolle bekam er seinen ersten Oscar. Einen zweiten gewann er 1992 mit dem Western Erbarmungslos.
Wolf Biermann ließ sich in der DDR nichts verbieten und in seinen Liedern sang er viel von der Wahrheit im sozialistischen Staat. Solange, bis es der SED-Partei und Staatsführung reichte und diese ihn 1976 ausbürgerte. Zahlreiche DDR-Künstler solidarisierten sich damals mit Biermann. Der Liedermacher ist auch jetzt mit 88 Jahren kein bisschen leise. Kürzlich ist ein Album mit seinen Liedern erschienen, neu interpretiert von anderen, von sehr viel jüngeren Musikern, wie etwa Alligator. Heute wurde Biermann in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet. André Katschall.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Biermann singt immer noch wie Biermann. Mit 88 Jahren wird der Liedermacher für sein Lebenswerk geehrt von der Musikverwertungsgesellschaft GEMA.
Ich werde auch lieber gelobt als getadelt.
Und ihm wird noch mehr Ehre zuteil. Deutlich jüngere Künstler haben ein Coveralbum seiner Songs aufgenommen. Darunter auch ein Beitrag von Alligator, bekannt für Songs wie diesen.
Willst du mit mir Drogen nehmen?
Nun covert Alligator Hugenottenfriedhof von Biermann. Das Original? Ein Lied über einen Ort voller toter Kommunisten, Dichter und Denker.
Und neben ihm liegt Helene. Große Weigel ruht aus von all dem Theaterspielen und Kochen und Waschen zu Haus.
So klingt das bei Alligator. Der hat bei der Aufnahme gemerkt, bei Biermann-Liedern kann man immer noch was lernen.
Noch größer als ich. Naja, jetzt weiß ich, wer Helene Weigel und wer John Hartfield, Horst Langhoff. Ich musste diese Namen erstmal. Es gibt ja Wikipedia, Gott sei Dank, und man kann das recherchieren. Aber so habe ich quasi eine pädagogische Erfahrung auch mit diesem Lied gemacht. Mir ist ein neuer Mund gewachsen und ein bisschen auch neue Hirnmasse ist mir dazu gewachsen.
Da haben wir beide was davon. So ist doch gut. Eine Win-Win-Situation. Gut so.
Biermann, der ehemalige DDR-Liedermacher, der für seine beißende Kritik an der Obrigkeit einst ausgewiesen wurde. Dass die Jungen seine Lieder noch immer singen, nimmt er zur Kenntnis.
Auch bei mir ist auf die Eitelkeit immer Verlass. Ich habe mich darüber gefreut. Gleichzeitig hatte ich Todesangst, dass die meine Lieder zersingen.
Haben sie aber nicht. Und auch im Westen war er bei vielen beliebt, was Biermann immer noch überrascht.
Mein Vater, der mit Biermann-Liedern damals und seiner Gitarre durch die Lande gezogen ist. Und tatsächlich hat er deine Lieder gesungen und ist damit ein bisschen durch Westdeutschland gezogen.
Wirklich?
In kleinem Rahmen. Und so
hat er auch Tantiemen für die GEMA bezahlt?
Das ist
hier die wichtigste Frage.
Ohne Ironie geht es in Biermanns Lebenswerk eben immer noch nicht.
Meteorologisch gesehen fängt übermorgen am 1. März der Frühling an, Claudia. Richtet sich das Wetter da auch langsam so drauf ein?
Ja, Ingo, zu 100%. Es wird wärmer und es wird etwas sonniger. Wir kommen unter Hochdruckeinfluss. Bei uns eher ruhiges Wetter. Deswegen gucken wir mal kurz Richtung Afrika. Hier ist Madagaskar, hier Réunion. Da gibt es nämlich im Moment zwei tropische Stürme. Hier haben wir einen, hier den anderen, die enorme Regenmengen bringen. Dazu Réunion um die 200 km/h Wind. Madagaskar um die 150 Kilometer, aber viel heftiger noch ist der Regen. Dort können bis Montag bis 1000 Liter fallen, und zwar pro Quadratmeter. Im Monat fallen da normalerweise um die 160 Liter pro Quadratmeter. Also das hätte katastrophale Auswirkungen, ist natürlich noch nicht so 100% sicher, sieht aber nach einem wirklich sehr, sehr schlimmen Tropensturm aus. Bei uns dagegen ein paar Schauer in der Nacht, oberhalb von 300 bis 500 Metern fällt auch Schnee im Süden. Nachdem es geregnet hat, lockert es auf, deswegen kann es glatt werden, wenn diese Nässe dann gefriert, denn die Temperaturen liegen in den Alpentälern morgen früh so bei rund minus 4 Grad, sonst meist 1 bis 3 Grad am Nachmittag, Höchsttemperaturen recht einheitlich von 5 bis 8 Grad. Und die nächsten Tage gibt es erstmal noch ein paar mehr Wolken am Samstag, dazu 4 bis 9 Grad, mehr Sonnenschein am Sonntag und die Temperaturen steigen langsam an.
Frühlingshaft, in der Tat. Vielen Dank, Claudia. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten lädt jetzt das Team von Extra 3 zu Satire und politischer Comedy ein.
Und alles, was wichtig ist, erfahren Sie rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Wir machen morgen Abend für einen Tag karnevalsbedingte Tagesthemenpause und sind dann am Samstagabend aber wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.